Guten Abend, Kevin.
Guten Morgen, Chris.
Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Value-Based Pricing.
Ja, guten Morgen, Chris. Was gab's denn heute zum Frühstück?
Zum Frühstück. ich habe heute Morgen einen Laugenknoten und irgendein anderes Brötchen gegessen. Ich weiß gar nicht mehr was. Laugenknoten auf jeden Fall. Wieso das denn?
Ach, wir sind ja hier im Gründercafé. Ich dachte, wir müssen auch mal ein bisschen das Thema Essen aufbringen. Bei mir gab es einfach nur eine gute alte Butterstulle. Was eigentlich ganz besonders ist in den USA, gibt es hier nicht so oft gutes Brot. Aber mehr relevant fürs Thema, wie kannst du denn das rechtfertigen, dass du Zeit fürs Essen aufbringst? Wirst dafür bezahlt? Und also, was sagen deine Kunden dazu, wenn du nicht am Arbeiten bist?
Tja, ab und zu muss man ja auch mal andere Dinge machen als arbeiten und zum Beispiel auch schlafen. Oder Sport treiben, wie wir in der Folge Sport schon besprochen haben. Ich weiß nicht, ich rechtfertige es eigentlich nicht vor meinen Kunden, wann ich wie arbeite und wie lange ich an Dingen dran bin. Wieso fragst du?
Ja, naja, das Thema heute ist ja Value-Based Pricing. Und die Frage ist halt, ja, wo sind da die Boundaries für Kunden? Also wie gestaltest du deinen Arbeitstag? Also hast du feste Stunden? Hast du Freiraum? Wie viel Einfluss hat der Kunde auf deine Arbeit? Und ja.
Sollen wir vielleicht erstmal Value-Based Pricing erklären für alle, die das noch nicht gehört haben?
Klar, go for it.
Also gut, Value-Based Pricing, wie der Name schon sagt, aus dem Englischen einfach übersetzt, ist, wie übersetzt man es am besten? Preise nach dem Wert deiner Arbeit. Und zwar, um jetzt gleich mal das Gegenteil zu nennen, ist das eben kein Stundenlohn, kein Fixpreis und auch kein Paketpreis, sondern der Preis deiner Arbeit, den du für deine Kunden leistest, bestimmt sich durch den Mehrwert, den der Kunde durch deine Arbeit erhält. Das impliziert dann auch, dass das ein und dasselbe Projekt für verschiedene Kunden unterschiedlich viel wert und damit auch unterschiedlich teuer sein darf. Und konkret ist Value-Based Pricing eben weg von Bezahlen pro Stunde und hin zu Bezahlen pro Wert, den du schaffst, sozusagen. Das ist also so ein sehr theoretisches Komplex und am Anfang vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber am Ende des Podcasts solltet ihr einen besseren Überblick haben.
Was wäre denn ein Beispiel dafür? Kannst du es mal konkreter machen?
Gutes Beispiel dafür ist das schöne, übertriebene Beispiel, was ich dann immer herziehe, um zu verstehen, warum stundenbasierte abzurechnen häufig nicht so viel Sinn macht und man mit Value-Based Pricing viel mehr verdienen kann. Und das Beispiel ist, stell dir vor, du bist gerade an der Börse in Frankfurt. Millionen Transaktionen pro Sekunde, ja. Da geht's um Millionen von Euros, Milliarden von Euros, je nachdem. Und alles passiert blitzschnell, sekundenschnell. Wenn die Börse, also die Server der Börse sozusagen, auch nur 5 Minuten down sind, gehen da Millionen flöten und es entstehen riesige Schäden, ne? Jetzt stell dir vor, es gibt einen Totalausfall, irgendeinen Server-Error, irgendwas auf dem Server geht gnadenlos schief und die ganze Börse stürzt ab. Ich hoffe, die haben Backups, aber wir stellen uns das jetzt einfach mal vor, dass das wirklich passieren könnte. Und dann wirst du als Experte gerufen. Du bist nämlich der absolute Serverguru, bist Freelancer und bist genau für sowas gut. Du machst es schon seit 30 Jahren, hast die Mega-Erfahrung. So, dadurch, dass du so super erfahren bist, erkennst du sofort das Problem. Du weißt, okay, das und das muss ich machen. Und du löst das Teil, in 5 Minuten hast du die Börse wieder online. So. Jetzt kannst du dir verschiedene Szenarien überlegen. Szenario 1, du hast auf Stundenbasis gearbeitet. Da du Experte bist, kannst du schon einen ziemlich hohen Stundenlohn verlangen, aber natürlich hat ein Stundenlohn irgendwo seine Grenzen. Sagen wir mal, du hast einen übertriebenen Stundenlohn von 3.000 Euro. Ja? Dann hast du in den 5 Minuten Mathe 3.000 durch 12, meine ich, 250 Euro verdient. So, das ist natürlich nicht schön, wenn du an einem Projekt, wo es um die Börse geht, die down ist und Millionen gemacht werden oder verloren werden, wenn diese nicht laufen, hast du 250 Euro verdient. So, mit Value-Based Pricing trittst du als Experte auf und sagst, ich bin der Experte, ich habe 30 Jahre lang gelernt, um solche Sachen zu bearbeiten. Ich kann euch das lösen, ich bringe eure Server wieder online. Aber das Ganze kostet 50.000 Euro. So. Niemand bei der Börse würde dein Angebot abschlagen, sondern die sagen, okay, löse uns das. 50.000 ist nichts im Vergleich zu dem, was wir verlieren. So, und dann machst du das Projekt, du bist nach 5 Minuten fertig, verlangst dafür 50.000 Euro. Ist das jetzt gerechtfertigt? Ja, weil du hast ein System, was pro Sekunde mehrere Millionen verliert, wenn es nicht online ist, in ein paar Minuten wieder online gebracht. Und dafür hast du deine 30 Jahre Expertise aufgebracht. Also man sieht in diesem natürlich total überzogenen Beispiel, dass ein Stundenlohn einen daran hindern kann, das zu verlangen, was die Aufgabe wert ist oder was deine Expertise wert ist.
Wie sieht das, wie sieht es mit einem mehr realistischen, mit einem realistischeren Beispiel aus? Also jetzt zum Beispiel bei dir in der Arbeit. Wie nutzt du Value-Based Pricing?
Also ich tue mich aktuell selber noch schwer, Value-Based Pricing so wirklich 100%ig umzusetzen, weil ich immer noch Schwierigkeiten habe, damit meiner Arbeit einen fixen Zahlenwert zuzuweisen. Wenn man jetzt Online-Shops gestaltet, ist es relativ einfach zu sagen, okay, wenn der neue Shop ist mobil optimiert, dadurch steigert ihr euren Umsatz um bestimmt 50%, weil viel mehr Online-User auf mobil unterwegs sind. Und dann hat man einen fixen Wert oder zumindest eine Range, in der man sozusagen Value bringt als konkreten Euro-Wert. Aber bei, sag ich mal, einer Website, in meinem Fall jetzt für Berater und Coaches, ist es nicht immer ganz leicht messbar, was einem das Ganze bringt. Aber man kann sozusagen hingehen und das versuchen und zu sagen, okay, durch die neue Website sollst du in der Woche 3 bis 5 neue Anfragen generieren. Wenn du von den 3 bis 5 dann 2 bis 3 sozusagen zu einem Coaching bewegst, was ist das dann wert? Je nach Coach ist das natürlich unterschiedlich. Aber das kann zum Beispiel der Wert einer Website sein und daran kann man sich dann orientieren, wenn man den Preis für die Website festlegt. Wie gesagt, ich mache das aktuell noch gar nicht so richtig, wie das der ursprüngliche Begriff von Value-Based Pricing ist. Da tue ich mich tatsächlich noch schwer und muss mich da auch noch so ein bisschen selber verbessern in die Richtung, oder ich möchte mich verbessern.
Was denkst du, sind denn Anforderungen an dich selbst oder an ein Unternehmen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, dieses Value-Based Pricing zu nutzen? Weil wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen.
Das stimmt. Also per se gibt es nicht wirklich Anforderungen. Man muss aber ein bisschen anders an das Proposal, also an das Erstgespräch oder an das Angebot rangehen. Damit Value-Based Pricing wirklich gut funktioniert, muss dein Kunde von Anfang an wissen, dass du nicht der günstigste Anbieter sein wirst. Und anders gesagt, wirst du deinem Kunden auch im Gespräch sagen, dass du wahrscheinlich der teuerste Anbieter sein wirst. Und das hat folgende Gründe. Und zwar möchtest du gleich dich von deinen Mitbewerbern vielleicht, mit denen dein Kunde vielleicht auch spricht, abheben. Und da denken jetzt viele, ja, okay, aber du hebst dich erstmal negativ ab. Nicht wirklich, weil, also wenn ich jetzt mal nach Jonathan Stark gehe, das ist der Typ, von dem ich Value-Based Pricing sozusagen gelernt habe oder durch den ich aufmerksam darauf wurde. Wenn es nach ihm geht, stellt man in dem Meeting mit dem Kunden mindestens drei Why-Fragen. Also Warum-Fragen. Und es sind die Fragen, die dir später helfen, deinen Preis und dein Angebot zu rechtfertigen und sozusagen zu dem Kunden schmackhaft zu machen. Und zwar fragt er, warum jetzt? Warum genau das? Und warum ich? Das sind drei sehr mächtige Fragen und drei Fragen, die wahrscheinlich die wenigsten in so einem Gespräch mit dem Kunden stellen würden. Weil man ja instinktiv denkt, warum soll ich denn meinen Kunden fragen, warum ich? Am Ende fällt ihm noch ein, warum er mich nicht sozusagen dafür anstellen möchte oder dafür beauftragen möchte. Und das sind genau die Fragen, die unangenehm zu fragen sind. Aber wenn der Kunde diese Fragen beantwortet, dann sagt er euch genau, was ihr später in euer Angebot schreiben müsst. Nämlich, warum das Projekt unbedingt jetzt gemacht werden muss und nicht noch weiter verschoben wird. Weil zum Beispiel eine Kundenquelle eingebrochen ist und jetzt nicht mehr genug Kunden da sind, um das Coaching-Business weiterführen zu können. Und deswegen müssen dringend neue Kunden her. Deswegen, jetzt ist der Zeitpunkt. Und dann das, warum das? Weil Social Media wird zum Beispiel schon gemacht, aber die Webseite, über die kommen viele Anfragen, aber die ist noch nicht auf dem neuesten Stand oder hinkt da einfach noch hinterher. Dann habt ihr schon den Grund, warum eine Webseite jetzt das Wichtige ist. Und dann die Frage, warum ich? Und da kann man auch konkret drauf eingehen, warum ich? Warum nicht jemand anders, der günstiger ist? Warum nicht jemand von irgendwie Fiverr oder irgendeiner Plattform, der dir eine Website für 500 Euro macht? Und dann werden vielleicht solche Sachen kommen wie, ja, weil wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit solchen Angeboten gemacht haben oder weil wir gehört haben, dass du spezialisiert bist auf Coaches und Berater und wir das wollen, weil wir jetzt diese Website brauchen und sozusagen nur diesen einen Versuch haben und wir dann die Sicherheit wollen. Es geht meistens in so Gesprächen um Sicherheit und deswegen für die Sicherheit zahlen die Leute auch mehr Geld.
Ja, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch der Begriff Partnerschaft. Also es ist wirklich eine Beziehung, die man mit einem Kunden aufbaut. Und idealerweise ist es eine Beziehung, die über Jahre hinweg geht. Und es kann auch kurzfristig sein, aber wenn es wirklich eine gute Beziehung ist und der Kunde dir wirklich vertraut, dann kann das richtig lang anhalten. Du hattest gesagt, dass du dem Kunden sagst, dass du wahrscheinlich der teuerste bist. Du würdest es wahrscheinlich nicht so sagen. Du würdest dann sagen, ja, du bist nicht der günstigste. Und hier sind die Gründe, wieso. Und dann zeigst du nämlich, oh, das sind die Langzeitkosten. Das ist der Vorteil, wenn wir das eben anders angehen, denn andere Leute.
Mhm. Würde ich nicht so machen. Tatsächlich sagst du einfach, dass du, nicht der günstigste, du kannst sagen, werde nicht der günstigste sein, du kannst aber auch direkt sagen, ich werde wahrscheinlich der teuerste sein. Und dann erstmal nichts sagen, nicht begründen, weil Pausen sind super wichtig und super mächtig. Wenn du nach dieser Aussage erstmal nichts sagst und wartest, bis der Kunde was sagt, dann wird irgendwie nach einer längeren Pause zu was zurückkommen, wie, okay, warum das? Oder was bedeutet der teuerste? Und dann kannst du erklären, was du machst. Und im Idealfall sollte sozusagen dein ganzer Prozess vor diesem Gespräch schon so ausgelegt sein, dass der Kunde das überhaupt nicht mehr erfahren muss, weil er hat ja dich ausgewählt. Er weiß, dass du ein Premium-Anbieter sozusagen bist und er weiß, dass es günstigere Alternativen gibt, aber er ist genau zu dir gekommen, weil du genau das machst, was er braucht. Und du hast ja eben gesagt, man muss praktisch eine Partnerschaft mit dem Kunden eingehen und ich finde es auch super wichtig und das ist halt auch einer der meiner Meinung nach Vorteile beim Value-Based Pricing, dass man, wenn man auf Stundenbasis abrechnet mit dem Kunden, hat man einfach entgegengesetzte Interessen mit seinem Kunden. Denn der Kunde möchte, dass du möglichst schnell arbeitest und dein Projekt möglichst schnell fertig wird, damit es möglichst wenig kostet, ist ja klar. Und du als Freelancer möchtest natürlich möglichst viel verdienen an dem Projekt. Also musst du möglichst langsam arbeiten. Das macht wenig Sinn. Das ist sehr konträr zu dem, was dein Kunde möchte. Und es ist auch sehr konträr zu dem, was du als Freelancer möchtest, weil du möchtest dich ja weiterentwickeln, du möchtest effizienter werden, du möchtest schneller werden, du möchtest deine Expertise einsetzen, um Aufgaben schneller lösen zu können, besser lösen zu können. Aber wenn du das machst, verdienst du weniger Geld. Das ist einfach so ein Widerspruch in sich, der, wenn man auf Stundenbasis abrechnet, halt sehr schnell auftreten kann.
Wie rechnest du denn ab? Also sagst du einfach dann, wenn es ein großes Projekt ist, nach einem halben Jahr, sagst du, ja, so viel verlange ich jetzt, du musst mir jetzt 1 Million zahlen? Oder wie machst du das? Weil normalerweise, also traditionell ist ja so, dass die meisten Unternehmen, ich glaube, monatlich eine Rechnung stellen und sagen, das sind die Stunden, die wir gearbeitet haben und jetzt bezahlst du uns.
Ja, also unter 1 Million fange ich ja erst gar nicht an zu arbeiten, ist logisch. Nein, Quatsch. Also ich mache das mittlerweile so, ich habe das früher tatsächlich am Anfang so gemacht, dass ich, ja, wenn das Projekt abgeschlossen ist, werde ich bezahlt. Aber das ist sehr gefährlich und wirklich nicht zu empfehlen als Freelancer und als Selbstständiger. Ich habe mittlerweile, bin ich übergegangen, je nach Projektvolumen mache ich 50-70% bei Angebotsannahme und den Rest nach 30 oder 60 Tagen. Und es hat auch einen Grund, dass ich den Rest nicht am Ende des Projekts mache, sondern nach einem fixen Zeitraum, nach sagen wir 30 oder 60 Tagen. Denn dann hast du dein Geld, auch wenn das Projekt sich verzögert. Und wie wir alle wissen, verzögern sich Projekte meistens. Und wenn du dann ewig auf dein Geld warten musst, kann das als Freelancer halt zu Problemen führen. Und für dich schwierig werden. Und deswegen mache ich das eben so 50-70% bei Angebotsannahme und den Rest nach 30-60 Tagen. Kommt dann je nachdem aufs Projektvolumen und auf den Kunden drauf an.
Interessant. Und naja, sagen wir mal, du hast dein ganzes Geld eingesammelt und das Projekt verzögert sich um die doppelte Zeit, um irgendwie 100 Tage. Ja. Was machst du dann?
Das ist jetzt das Interessante, weil bei Value-Based Pricing, du wirst ja nicht bezahlt dafür, dass du länger an einem Projekt arbeitest. Wenn du sozusagen irgendwann so lange an einem Projekt arbeitest, dass es sich nicht mehr lohnt, dann ist das Problem bei dir, weil du sozusagen das Projekt unterschätzt hast. Du hast einen Preis genannt und jetzt arbeitest du schon viel länger daran, als du gedacht hättest. Und deshalb sozusagen lohnt sich's nicht mehr wirtschaftlich. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist, finde ich, der bessere Weg, wenn es sozusagen auf dich zurückfällt, Weil erstens lernt man ganz gut, dann Projekte einzuschätzen. Plus durch das Value-Based Pricing sollte sozusagen der Wert schon relativ hoch sein, dass die Projekte sich lohnen und dass, wenn sich Projekte dann mal verzögern, es auch nicht so schlimm ist, weil du ja nicht einen kleinen Fixbetrag genannt hast oder nach Stunden abrechnest, sondern eben einen großen Wert genannt hast, der den Wert für den Kunden widerspiegelt. Und wenn man das sozusagen überschreitet, dann fällt es nicht auf den Kunden zurück, weil wenn du nach Stunden abrechnest und das Projekt verzögert sich, irgendwann wird dein Kunde richtig pissig auf dich, weil du ewig lang an deinem Projekt arbeitest. Und wessen Schuld auch immer es ist, der Kunde zahlt dafür. Und das ist halt das Problem. Und generell, auch wenn man es nicht hören will, ist oftmals der Freelancer schuld, weil er das Projekt nicht gut managt oder den Kunden nicht gut einbezieht und deswegen das Ganze aus dem Ruder läuft oder weil man halt von vornherein nicht abgesteckt hat, was alles im Projekt gemacht wird und was nicht, und dann passieren solche Dinge. Aber im Idealfall passiert es eben nicht. Mit Value-Based Pricing bleibt es dann bei dir hängen, sozusagen.
Sagen wir mal, es ist wirklich ein extremes Projekt und irgendwas passiert, was du überhaupt nicht hast vorsehen können. Kannst du dann trotzdem noch mit deinem Partner verhandeln und sagen, ja, wie sieht's aus? Können wir dies und jenes machen und du bezahlst mich dafür?
Ja, logisch. Man kann natürlich immer im Nachhinein nochmal mit dem Kunden reden, und dadurch, dass man auch so ein partnerschaftliches Verhältnis halt hat man eine ganz andere Beziehung zum Kunden und kann halt über solche Dinge auch einfach mal offener reden. Ich sag mal, in ganz extremen Fällen muss man halt sozusagen irgendwann, wenn es ganz aus dem Ruder läuft, kann man ja immer noch irgendwann die Reißleine ziehen sozusagen und dem Kunden sagen, Folgendes, ich kann da nicht dran weiterarbeiten, so wie das läuft. Also mein Vorschlag, entweder wir machen das jetzt so und so und so mit festen Regeln, oder ich muss das Projekt leider absagen und du kriegst dein Geld zurück. Dann macht man natürlich Verlust und hat die Zeit verloren, aber man ist sozusagen das Projekt irgendwie irgendwo los oder kann es zumindest in einem Rahmen noch für den Kunden umsetzen. Das sind dann so, ja, Projektmanagement Details. Und auch rechtlich muss man dann natürlich gucken, dass man gute AGBs hat, damit man in so brenzlichen Situationen auch einigermaßen abgesichert ist.
Es könnte jetzt sein, dass jemand, du verstehst dich gut mit jemandem und dann nach ein paar Jahren oder Monaten stellst du fest, ja, der oder die Person will dich einfach nur ausnutzen und das Projekt ist schon lange erledigt, du hast das Ziel erreicht und die Person bezahlt dich trotzdem nicht oder beziehungsweise will dich rechtlich irgendwie anklagen, falls du das Projekt nicht fertig machst. Da hast du gesagt, ja klar, das muss man durch AGBs und so weiter regeln. Von daher, lass uns mal nicht darüber weiter reden, aber wie findest du denn Kunden, die idealerweise gute Partnerschaften zur Folge haben?
Gute Frage. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man sich präsentiert. Wenn man versucht, jeden anzusprechen und jeden als Kunden zu gewinnen, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man öfter mal Kunden dabei hat, die jetzt nicht gerade die Traumkunden sind oder sogar Projekte komplett aus dem Ruder laufen lassen. Wenn man aber sehr klar darüber ist, was man bietet, und dass man eben ein hochpreisiges Angebot ist und dass man im Vergleich zu anderen Leuten nicht so günstig ist, aber dafür sozusagen eine gewisse Sicherheit, weil man eine Expertise hat in einem Gebiet oder jahrelange Erfahrung oder ähnliche Kunden, dann hat man sozusagen alles, was man braucht, um gut zu argumentieren. Und diese Fragen, warum jetzt, warum das und warum ich, die zielen auch darauf ab, Kunden zu filtern, denen das Projekt entweder nicht wichtig ist oder die gar nicht wissen, warum sie das Projekt überhaupt machen. Das gibt es nämlich auch. Oder die gar nicht wissen, warum sie es bei dir machen würden. Und das Ding ist, wenn die sich nicht sicher sind, warum das Projekt überhaupt gemacht wird, sondern deren Grund so ist, ja, wir brauchen halt eine Website, weil man braucht halt heutzutage eine Website, dann merkst du schon, der Kunde schätzt deine Arbeit nicht so wert, wie du es gerne im Idealfall hättest. Wenn für den Kunden kein dringlicher Grund besteht, warum er die Website braucht, dann wird der Wert der Webseite nie so hoch sein für den Kunden, als dass das Projekt bei ihm erstens eine Priorität ist und zweitens viel Geld wert ist. Und das sind beides Dinge, die Projekte halt schwierig machen können, weil das Budget dann sehr knapp ist oder weil der Kunde nicht viel Zeit dafür aufwenden möchte. Und also ich rede jetzt von seiner Zeit auch, weil du ja öfter vom Kunden irgendwelche Dinge benötigst oder Meetings hast oder Abnahmen und so weiter. Und auch auf die Frage, warum ich, wenn er da eine andere Antwort findet, dann gut, vielleicht wusste er gar nicht, dass du vielleicht gar nicht der beste Anbieter bist, weil er braucht irgendwie eine E-Commerce-Website und du machst sowas gar nicht, du machst gar keine Online-Shops. Und dann merkt er, okay, ich brauche vielleicht irgendwie jemand anderen, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass man das, was ich machen kann, auch viel günstiger machen kann. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, er wusste das nicht, ich hätte das Projekt bekommen, aber das ist halt auch wieder die Frage, möchtest du einfach nur Geld verdienen oder irgendwo auch menschlich sein und dem Kunden eine gute Lösung bieten wollen? Vielleicht bist du nicht die beste Lösung, vielleicht ist jemand anders, der günstiger ist oder jemand anders, der was anderes macht, die bessere Lösung. Und dann ist es manchmal schlauer, dieses Projekt abzugeben und so Probleme zu vermeiden.
Ich habe mir gerade einen Begriff einfallen lassen und der ist Value-Based Employment.
Wow. Was verstehst du darunter? Beschreib mal.
Okay.
Achso, ich soll es beschreiben.
Na, hast okay, du eine Idee, was ich raten. Damit meinen könnte? Value-Based Employment.
Value-Based Employment. Puh, dass man halt auf den Wert der Mitarbeiter schaut fürs Unternehmen und die danach bezahlt vielleicht? Weiß ich nicht. Was stellst du dir darunter vor, unter deiner Wortneuschöpfung?
Ja, das ist ziemlich nah. Also wir haben jetzt vor allem über Freelancer geredet, vor allem Einzelne, also nicht Einzelgänger, aber eben der typische Freelancer. Und die Frage ist halt, wie kann man Value-Based Pricing in eine größere Unternehmensform einbringen? Und ein Beispiel, das jetzt nicht wirklich Value-Based Pricing ist, aber gewissermaßen Value-Based Pricing für Angestellte. Value-Based Employment könnte heißen, man wird angestellt und hat einen Wert und wird dafür bezahlt. Das heißt, man arbeitet nicht nach einem Stundenlohn. Das heißt, normalerweise ist ja so, der Durchschnittsangestellte hat, sagen wir mal, 40 Stunden pro Woche und es gibt einen Stundensatz und die Leute kommen um 8 oder 9 zur Arbeit und gehen um 17, 18 Uhr und dann kriegen sie ihr Geld bezahlt. Mhm. Und in der Praxis sieht es dann so aus, wenn jemand Überstunden macht, wird er nicht dafür bezahlt. Und wenn jemand jeden Tag eine Stunde früher geht als alle anderen, wird er auch nicht anders bezahlt. Das heißt, natürlich gibt es Vorteile. Zum Beispiel, wenn man mehr Zeit reinbringt, kann man mehr lernen und sich einen Vorteil erschaffen. Aber kurzfristig und mittelfristig kann es sich für manche Projekte überhaupt gar nicht lohnen, dass man mehr Zeit reinsteckt.
Und dann aber die Idee vom Value-Based. Wird man nicht für seine Überstunden bezahlt? Also in der Regel wird man doch für seine Überstunden bezahlt oder zumindest mit Freizeit entlohnt.
Nö, vielleicht das habe ich in meinen zwei vorherigen Unternehmen habe ich das nicht erlebt.
Auch in Deutschland?
Ja, ja, ja. Das war wirklich, also vorausgesetzt, man macht es freiwillig und es wird einem nicht gesagt, ja, selbst am Wochenende. Also ich wurde nicht bezahlt für irgendwelche extra Stunden, die ich da geschoben habe. Okay. Und ich denke, das ist nicht eine Ausnahme. Also man kann dann schon wahrscheinlich verlangen, ja, ich gehe mal einen Tag früher in Urlaub oder so. Aber ich denke schon, dass viele Unternehmen das nicht systematisch unterstützen. Vielleicht manche Tech-Unternehmen, aber ich glaube nicht, dass das der Standard ist.
Okay.
Hast du da andere Erfahrungen?
Also ja, ich kenne das, dass auch mal Überstunden überschlagen werden oder unterschlagen werden, aber in der Regel wird man ja schon dafür bezahlt. Aber was ich mir jetzt als Frage stelle, ist, meinst du nicht, dass es schon so ist, dass Leute, die wertvoller fürs Unternehmen sind, auch anders oder besser bezahlt werden?
Wir reden hier jetzt wieder vom Stundenlohn, schätze ich mal. Also ja, jemand, der besser ist, wird besser bezahlt im Stundenlohn. Aber was, wenn jetzt immer jemand, ja, idealerweise, zumindest relativ zu anderen Angestellten im Unternehmen. Auf jeden Fall nicht relativ zu anderen Unternehmen. Das ist seltener der Fall. Aber sagen wir mal, du hast jetzt diese Website für einen Kunden und du bist eine Agentur, die eben mehrere Webseiten macht für verschiedene Kunden. Und du könntest dir jetzt überlegen, ich schätze jetzt, ich werde 4 Wochen für diese Website brauchen. Und dann, der normale Angestellte braucht halt dann 4, 5, 6 Wochen. Du hast aber andere Pläne. Du willst in 2 Wochen in Urlaub gehen. Das heißt, für 2 Wochen, die 2 Wochen vor dem Urlaub, würdest du gerne unendlich viele Überstunden machen. Du würdest gerne 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten und die Website richtig gut, richtig schnell fertig bringen. Kannst du dann 2 Wochen früher in Urlaub gehen, obwohl du die gleiche Leistung abgeliefert hast als die andere Person?
Verstehe, ja. Das finde ich auch ein super interessantes Thema. Und ich glaube, das wäre wirklich interessant, wenn es einen, also vielleicht gibt es auch irgendwo, müsste man mal nachschauen. Aber wenn es wirklich einen Arbeitgeber gibt, der sozusagen seine Mitarbeiter so ein bisschen wie Freelancer managt, indem dass, wenn die schneller und effizienter arbeiten, dann können sie auch schneller und effizienter nach Hause gehen. Das hat mich zum Beispiel bei mir, bei meinem festangestellten Job, den ich vor meiner Selbstständigkeit hatte, wahnsinnig genervt. Wenn ich am Tag oder in der Woche eine Aufgabe hatte und ich schneller war als gedacht oder halt einfach effizienter oder schlauer gearbeitet habe, dann hatte ich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich sitze da und drehe Däumchen und mache nichts, oder ich sage, ich bin fertig und bekomme vielleicht so, wow, okay, das war schnell, hier sind neue Aufgaben. Was ja jetzt per se nicht schlecht ist, aber die ganze Zeit sozusagen einfach nur mehr zu machen, ist relativ deprimierend. Das Hamsterrad, ja, wird relativ schnell sehr deprimierend, weil du denkst, ja krass, ich bin einfach schneller als irgendwie die meisten hier in der Firma, aber irgendwie lohnt sich das ja nicht. Und dann passiert nämlich Folgendes, was vielen passiert, die festangestellt sind. Sie kommen in diesen Trott rein, dass sie sagen, okay, ja, warum soll ich mich überhaupt anstrengen, wenn ich eine Woche Zeit habe für die Aufgabe, dann kann ich die Woche ja auch ausnutzen und chillen und sozusagen langsam machen, damit ich die Aufgabe auch wirklich in einer Woche durch habe, weil wenn ich sie schneller durch habe, muss ich ja eh nur anderes Zeug machen, also kann ich auch entspannt arbeiten. Und das passiert in vielen Firmen und das fand ich super schrecklich, weil ich bin niemand, der einfach da sitzen kann und nichts machen kann und Däumchen drehen kann. Das geht vielleicht mal für einen halben Tag, aber dann drehe ich durch, dann muss ich nach mehr Aufgaben fragen. Und das war auch einer der großen Gründe, warum ich in die Selbstständigkeit wollte, weil ich dann, wenn ich was arbeite, dann arbeite ich was für mich oder für meine Kunden. Und wenn ich schneller bin, bin ich schneller fertig, kann aufhören oder kann was anderes machen, worauf ich Lust habe. Oder kann mehr arbeiten, aber es steht mir frei sozusagen, was ich mache. Und das wäre cool, wenn ein Arbeitgeber das sozusagen würdigen würde, wenn man zum Beispiel ein agiles System hat, nach Sprints arbeitet und sagt, hey, das sind die Aufgaben für die Woche, macht die, wenn ihr die gemacht habt, ist gut. Und dann schafft ein Mitarbeiter das vielleicht in 3 Tagen und kann sich Donnerstag, Freitag freinehmen. Wäre doch mega. Wäre natürlich für die Firma irgendwo schwierig. Also muss man natürlich irgendwie managen, aber fände ich super interessant, ob es sowas gibt. Was meinst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sollte so sein. In der Praxis wahrscheinlich schwerer umzusetzen, weil, und das ist halt auch das Problem für Freelancer, wie stellst du denn fest, dass der Value tatsächlich abgeliefert wird? Also dass der Angestellte jetzt wirklich die Aufgaben erledigt hat, die erledigt werden sollen. Und was, wenn du eine Aufgabe total überschätzt hast? Vielleicht denkst du, das braucht bestimmt eine Woche, aber es dauert eigentlich nur ein paar Stunden. Und alle anderen müssen da die ganze Woche lang arbeiten, weil die eine Aufgabe haben, die viel mehr Arbeit erfordert. Wie machst du das gerecht? Das ist eine schwere Frage.
Ja, das
und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für Leute du angestellt hast. In verschiedenen Industrien und in verschiedenen Arten von Unternehmen gibt es natürlich Leute, die das mehr ausnutzen, weniger ausnutzen. Leute, die dann eher Bock haben, halt 3 Wochen in einer Woche zu erledigen und dann nochmal 2 Wochen schon vorauszuarbeiten, während andere Leute halt sagen, ja, ich lehne mich zurück.
Ja, das müsste man auf jeden Fall irgendwie regulieren. Gerade wenn du sagst, so Leute, die dann 3 Wochen in einer Woche vorausarbeiten, willst du ja auch nicht als Arbeitgeber, dass deine Leute mega die Überstunden schieben, weil das einfach auch nicht gesund ist auf Dauer. Und deswegen müsste man das schon irgendwie regulieren, weil du willst ja auch nicht, dass die Leute irgendwie eine Woche arbeiten, dann 2 Wochen Urlaub nehmen, eine Woche arbeiten, 2 Wochen Urlaub nehmen. Ja, das ist bestimmt mal okay, aber anders, du musst ja auch irgendwie planen mit deinen Mitarbeitern und wenn du nie weißt, wann wer irgendwie weg ist und die Hälfte immer Urlaub macht, weil sie irgendwie Überstunden sonst wann schiebt, ist es halt auch nicht so gut machbar. Aber ich denke irgendwie so ein System, was die Leute dafür belohnt, man könnte ja sozusagen fixe Boni definieren. Also zum Beispiel, man redet mit dem Mitarbeiter, mit jedem Einzelnen und sagt, was ist dir wichtiger, sozusagen Geld oder Zeit oder irgendwas anderes. Und dann kann man ja so zum Beispiel sagen, wenn ein Mitarbeiter ein Projekt schneller abschließt als gedacht, dann wird je nachdem, wie viel schneller, vielleicht auch mit so Staffelungen, keine Ahnung, wird ihm halt mal hier ein halber Tag oder da ein Tag Urlaub oder sonst was oder x Euro mehr am Ende des Monats als einmaliger Boni sozusagen gegeben. Also so, wie heißt das deutsche Wort? Auf Englisch Incentives, also so Anreize schaffen, damit die Leute effizienter, besser, schneller arbeiten. Das fände ich ganz interessant. Und es gibt ja auch teilweise, dass die Mitarbeiter, je nachdem, wenn das Projekt gut läuft, gewisse Boni, die dann prozentual am Projektvolumen sind, bekommen. Aber das sind meistens, also meiner Erfahrung nach, meistens eher höhere Mitarbeiter, also irgendwie Projektmanager oder so. Und es geht nicht bis runter auf die einzelnen Mitarbeiter, die im Projekt mitwirken.
Klasse, dann lassen wir es mal bei dem Thema. Und ja, ich würde gerne, ja, ich glaube, wir müssen mal irgendwann nochmal über Value-Based Employment im Detail reden. Aber ich glaube, es gibt ein paar Leuten ein bisschen was zum Nachdenken. Und dann natürlich auch Value-Based Pricing.
Ja.
Und ja, ich denke, ich esse jetzt mal noch mein Brot fertig, mein Frühstücksbrot.
Guten Hunger.
Und
alle, die zuhören, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Teilt ihn mit euren Freunden. Und wenn euch eine Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne, lasst ein Like da und ja, verteilt das Gründercafé, dass wir immer mehr Leute im Café werden.
Ja, dann schönen Tag noch und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Gründercafé.